Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
Chatbots und KI-Modelle haben ein Problem mit dem Bias, das wissen wir ja eigentlich alle auch schon. Und das heißt, sie bestätigen halt Vorurteile, Stereotype und dieses Problem ist technisch nicht so richtig zu lösen bisher. Also wir haben gerade vor kurzem erst gesehen, Google hatte es wohl neulich mit der Diversität ein bisschen ja sehr weit getrieben. Der Bildgenerator spuckte auf einmal ganz seltsame Bilder aus. Nämlich wenn man nach beispielsweise Soldaten des Zweiten Weltkriegs fragte, dann zeigte er sowas wie afroamerikanischer oder asiatischer Herkunft Soldaten mit dieser Herkunft. Und da hat wohl jemand an der Stellschraube ein bisschen zu weit gedreht. Aber wir können ja jetzt auch nicht alles in die Tonne kloppen und sagen, ja, wir haben da ein Problem mit einem Bias. Also nutzt uns das nichts. Deshalb habe ich mir heute eingeladen, Katja Anklam von KIT. Und wir wollen über Diversität sprechen und was es da für Möglichkeiten für, ja, vor allem, glaube ich, Unternehmen gibt, für Schulungen, für Projekte, wie man dem entgegnen kann. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind, dass du da bist. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Gleich ganz am Anfang, wofür steht denn dieses KIT und was ist das für ein Forschungsprojekt?
Genau. Also KIT steht für künstliche Intelligenz im Dienste der Diversität. Das ist ein Förderprojekt vom Bundesarbeitsministerium unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Und das ist eine Förderreihe, die das Bundesarbeitsministerium gestartet hat, um quasi konkrete Fragestellungen in Experimentierräumen zu testen. Und eines dieser Projekte, das ist eben unseres, eben KIT, und das ist 2020 gestartet. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, einen Prozess zu entwickeln, wie Unternehmen künstliche Intelligenz möglichst diversitätssensibel einführen können. Weil das Problem, was du gerade genannt hast, dass es halt einfach sehr, sehr schwierig ist, bei künstlicher Intelligenz rauszufinden, ob die Daten in irgendeiner Form Stereotype oder Biases enthalten. Das liegt sozusagen in der Technik, das ist irgendwie immanent. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, also wie kann man das in irgendeiner Form transparenter machen?
Und das Ganze richtet sich aber schon an Unternehmen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, was ich als Privatperson machen kann, sondern ein Prozess, der von einem Unternehmen vorangetrieben wird, innerhalb des Unternehmens?
Also ich würde denken, dass es sich vor allem an Unternehmen und Institutionen wendet. Also alle, die in irgendeiner Form künstliche Intelligenz also einführen und durch diese Einführung eine große Gruppe an Betroffenen generieren, ein Stück weit. Mhm. Und deswegen haben wir uns am Anfang also verschiedene Fälle angeguckt. Wir haben auch mit ganz konkreten Firmen zusammengearbeitet, die eben KI oder also algorithmische Entscheidungssysteme in ihr Unternehmen einführen wollten. Und mit denen haben wir zusammen getestet, also wie könnte so ein transparenter Prozess aussehen. Weil das Problem mit KI ist so ein ganz kleines bisschen wie mit Biomilch zum Beispiel. Das ist irgendwie ein Beispiel, das hat eine unserer Mitinitiatoren, Rosmarie Steininger, immer wieder ganz gern bemüht. Und ich finde das eigentlich sehr gut. Also bei Biomilch kann man am Ende auch nicht erkennen, ob die Milch, also jetzt von biologisch-dynamischen gehaltenen Kühen kommt oder ob das eine ganz konventionell produzierte Milch ist. Also die Milch sieht im Endergebnis immer gleich aus. Und auch da ist ja die Frage, können die NutzerInnen wissen, also dass es sich um Biomilch handelt. Und dafür gibt's da, also jetzt bei solchen ganz klassischen Produkten wie der Milch, da gibt's eine Zertifizierung, da kann man zum Schluss natürlich auch chemisch testen. Also was ist denn da eigentlich drin? Bei künstlicher Intelligenz funktioniert das eben nicht. Also das ist eben genau das Problematische. Da ist es am Endergebnis, also durch einen reinen Test nicht möglich zu erkennen, welche Datengrundlage liegt eigentlich also dem System zugrunde.
Und einfach draufschreiben, Bio auf die Verpackung reicht eben auch noch nicht.
Also es hat uns jedenfalls nicht geliebt.
Ja.
Also wir halten das Thema künstliche Intelligenz schon für ein sehr komplexes Thema und auch ganz wichtig, also gerade jetzt, also wo immer mehr Unternehmen in Deutschland auch künstliche Intelligenz einführen, also für zentral, dass es da einen verlässlichen Prozess gibt, mit dem eben auch vielleicht im besten Fall im Endergebnis dann auch mal also ein Ziegel draufsteht, wo man weiß, biologisch hergestellte KI. Nein, aber wo man auf jeden Fall weiß, also das ist diversitätssensible KI. Also das ist das ist tatsächlich unser Anliegen. Und vielleicht, wenn ich mal kurz erzählen kann, was in dem Prozess eigentlich passiert. Also wir haben einen Prozess entwickelt. Also da ist eben... Da haben wir angenommen, ein Unternehmen will eben KI einführen. Und also wie können Betroffene da gemeinsam darüber entscheiden, ob dieses System, vielleicht wenn es angewendet ist, womöglich Diskriminierung, Biases oder versteckte Stereotypen enthält. Und also dafür gibt's den sogenannten KIT-Prozess, der also besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt stellt das Unternehmen ein sogenanntes Panel der Vielfalt zusammen. Das ist quasi das Herzstück von KIT. Das sind diejenigen, da ist eine Auswahl, also 10 bis 12 Personen von betroffenen StakeholderInnen aus dem Unternehmen versammelt. Also das sind welche, die vom System betroffen sind, aber natürlich auch welche, die durch ihre Funktion vielleicht damit befasst sind. Also wie zum Beispiel die IT-Abteilung, in größeren Unternehmen VertreterInnen des Betriebsrats oder der oder die Diskriminierungsbeauftragte. Also die sind in diesem kleinen Gremium, das darüber, das zunächst mal im ersten Schritt geschult wird. Also geschult wird in Fragen der Technik. Also was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz? Was macht dieses System eigentlich? Also welche ethischen Fragen gibt es zu bedenken? Welche Diversitätskriterien gibt es? Aber auch die ganz grundsätzlich die Frage, also wie kann man partizipativ also weiter darüber befinden, also was dieses System vielleicht macht, wenn es tatsächlich dann im Unternehmen ist. Und im zweiten Schritt, also wenn es da quasi so ein Grundverständnis gibt, also wird weiter darüber verhandelt, da wird also quasi einmal durchgespielt, wen betrifft das System, was könnten da mögliche Auslöser sein. Und im dritten Schritt wird dann zum Schluss ausgehandelt, also ist es zu befürchten, dass womöglich Diskriminierungen auftreten? Also sind vielleicht auch Biases mit im System angelegt, die nochmal angeguckt werden müssten? Oder im besten Fall kann es im Unternehmen impliziert werden? Dann gibt das Panel der Vielfalt quasi stellvertretend für die anderen Mitarbeitenden grünes Licht. Dann kann das sozusagen ins Unternehmen integriert werden und müsste natürlich im besten Fall dann auch weiterhin evaluiert werden, weil also gerade KI-Systeme sich ja dann auch weiterentwickeln und also von daher ist es wichtig, den Prozess weiter auch zu begleiten. Aber das ist auf jeden Fall ein Verfahren, mit dem also ganz am Anfang sichergestellt wird, dass zumindest also ein breiter Betroffenenkreis schon von Anfang an mitdiskutiert.
Aber nochmal einen Schritt quasi davor. Welche Systeme sind das denn? Also geht es darum, wenn ein Unternehmen ChatGPT im eigenen Unternehmen für die Mitarbeiter zur Verfügung stellt oder einen eigenen Chatbot oder geht es um Auswertung von Datensysteme oder um, also wie kann ich mir das vorstellen? Welche Systeme sind das, die da diesen Prozess durchlaufen?
Genau, also wir haben uns jetzt in der Projektlaufzeit, also hatten wir ja 4 Unternehmen dabei. Also das waren also ganz unterschiedliche Unternehmen. Also Hereos zum Beispiel als ganz großer, weltumspannender Konzern aus dem medizinischen Bereich. Aber wir hatten auch ein kleineres Unternehmen aus Hamburg dabei, also ein KMU, ein Reinigungsdienstleister. Und die haben verschiedene Anwendungen getestet. Also zum Beispiel ein Unternehmen wollte also ein Matching-Tool zum Onboarding neuer Mitarbeitenden einführen. Also da ging es quasi darum, also wie können neue Mitarbeitende idealerweise onboardet werden? Also wie findet man da im Unternehmen Matching-Partner? Das ist natürlich Also da sind natürlich womöglich Vorurteile impliziert. Also das sollte, also das war zum Beispiel ein Punkt, den wir uns gut angeschaut haben. Dann haben wir eine Einführung untersucht. Da ging es darum, weltweit Teams zusammenzustellen. Also wie finden da die besten Teams zusammen? Wir haben uns auch solche Problemstellungen konzentriert, wie zum Beispiel Vorauswahl von Lebensläufen in Unternehmen bei der HR-Abteilung. Wer wird angenommen, wer wird aussortiert? Da gibt's ja schon quasi im ganz analogen Bereich einfach durch menschliche Vorurteile das Risiko, dass bestimmte Lebensläufe aus bestimmten Gründen womöglich gar nicht in die Auswahl kommen. Und wenn das, wenn solche Vorurteile quasi über die Daten jetzt in ein algorithmisches Entscheidungssystem einfließen, dann ist einfach die Gefahr sehr groß, dass sich das multipliziert. Und was das Spannende war, also wir haben das ja in 4 verschiedenen Unternehmen getestet und wir haben festgestellt, dass schon allein durch das Panel der Vielfalt, durch die Zusammenstellung von Menschen aus dem Unternehmen, die über so eine Einführung diskutieren, also sich quasi schon Dinge an der Unternehmenskultur geändert haben. Weil ganz oft fließen ja algorithmische Entscheidungssysteme basieren ja auf Daten, die es sozusagen schon gibt. Das sind ja ganz oft, sind die von alten Stereotypen beherrscht, also beziehungsweise eben auch von Gegebenheiten, die vielleicht jetzt einfach nicht mehr aktuell sind, wie zum Beispiel, also in sehr vielen Berufen haben über Jahrzehnte ausschließlich Männer gearbeitet. Jetzt gibt es sehr, sehr viele hochqualifizierte Frauen. Wenn trotzdem also diese alten Daten die Grundlage für Auswahlprozesse sind, also kommen die algorithmischen Entscheidungssysteme also zu falschen Entschlüssen. Und auch in vielen Unternehmen, also gibt's momentan noch eine zum Teil also Zusammensetzung, die also nicht in jeder Hinsicht wirklich also allen Diversitätskategorien entsprechen. Also ganz oft ist es so, dass es noch Ungleichgewichte gibt. Also wir haben uns auch zum Beispiel nach einer Zeit dann auch stärker nicht nur an einführende Unternehmen gewendet, sondern haben uns auch entwickelnde Unternehmen angeschaut. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Unternehmen, die KI programmieren? Und also auch da ist es, glaube ich, momentan so, dass also unter 20% aller Entwickelten gerade in Softwarefirmen in Deutschland Frauen sind. Also das bedeutet, dass also einfach aus der Tatsache, dass es da sehr, sehr homogene Teams gibt, dass da natürlich bestimmte Perspektiven einfach deswegen unter den Tisch fallen, weil die gar nicht dabei, also weil die sozusagen nicht mitentwickeln. Und also das sind Dinge, die viel stärker auffallen, also wenn die in einem Prozess gesteuert diskutiert werden, weil das natürlich immer ein Anlass ist zu gucken, wie ist denn jetzt der Ist-Zustand im Unternehmen? Gibt es vielleicht auch an der Unternehmenskultur was zu verändern? Mhm. Und der zweite Schritt ist dann, wenn die KI eingeführt wird, also dann idealerweise schon auf einer daran angepassten Unternehmenskultur, die eben auch schon die neuesten Erkenntnisse mitnimmt.
Ja, das heißt, also ich bin ein Unternehmen, möchte ein KI-System einführen oder habe eins und in diesem Prozess wäre der erste Schritt, dass ich dieses Panel einrichte, also eine Art Gremium mit Menschen, die damit zu tun haben aus den verschiedenen Bereichen.
Mhm, genau.
Und dann geht es weiter, die unterhalten sich, die stellen fest, okay, bei uns müsste vielleicht auch noch was getan werden.
Beispiel.
Das wird rechts und links angestoßen und dann geht es aber weiter in diesem Prozess, den sie quasi erdacht haben, entwickelt haben. Wie geht es
genau,
da weiter?
Genau, im Grunde ein Aushandlungsprozess, also der quasi im zweiten Schritt die Möglichkeit lässt, also idealerweise gesteuert von einem Moderator, einer Moderatorin, die also diesen Prozess auch schon kennt, wird quasi weiter diskutiert, also was genau, Also was genau soll das System, das eingeführt wird, eigentlich im Unternehmen bewirken und wer genau ist davon eigentlich betroffen? Das ist das hört sich banal an, ist aber ganz oft wird es eben nicht im Detail diskutiert, weil nur ganz bestimmte Departments damit beschäftigt sind, also ein System einzuführen. Und ganz oft sind die Betroffenen nicht am selben Tisch. Und das bedeutet, also dass wenn man das System dann im Unternehmen hat, ist es ziemlich schwer, also quasi da Dinge wieder zurückzudrehen. Und deswegen ist unsere Idee, dass quasi schon von Anfang an, also idealerweise schon vorher, also da einmal ausgehandelt wird, was gibt's denn alles zu berücksichtigen? Also haben wir wirklich an alles gedacht? Muss da vielleicht noch nachgebessert werden? Kann uns der Softwarehersteller wirklich ganz genau sagen, also was er für Daten verwendet hat? Also ist es denn ausgeschlossen, dass Stereotypen und Biases einfließen? Oder sind die vielleicht sogar gewollt? Oder haben wir sie eben nicht bedacht und vielleicht müssten wir da eben noch gegensteuern? Also das sind also tatsächlich, also hört sich das vielleicht also sehr, sehr einfach an, aber also wir haben festgestellt, dass in den Unternehmen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, also dass das also durchaus also quasi einen Awareness-Prozess in Gang gesetzt hat, sowohl was die eigene Unternehmenskultur angeht, als auch also welche Folgen quasi die Einführung des Systems hat. Und also das denke ich ist sehr wichtig, weil also Anwendungen, die künstliche Intelligenz benutzen, natürlich also idealerweise einen hohen Impact haben, aber natürlich auch also extrem große Diskriminierungen auslösen können. Und also deswegen ist es natürlich gerade für Unternehmen sinnvoll, sich das vorher anzuschauen, bevor es vielleicht dann im Nachgang womöglich Regresspflichten gibt oder vielleicht Strafen, die zum Beispiel jetzt womöglich der AI-Act mit sich bringt, der jetzt vielleicht im Frühjahr durch die EU beschlossen wird und der quasi auch die Verwendung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union regeln wird. Und da kommen ja vermutlich auch weitere Kennzeichnungspflichten und Transparenzpflichten auf die Unternehmen zu. Und also unser Ansatz war eben, also schon jetzt, schon im Vorfeld anzufangen, also ein konkretes Verfahren auch anzubieten, das Unternehmen dann benutzen können, damit es da auch wirklich was gibt.
Ja, vielleicht können wir gleich nochmal zum AI-Act kommen, weil genau da wollte ich auch fragen, da gibt es ja schon Vorgaben. Aber erst nochmal, wir sind bei diesem zweiten Schritt. Also wir haben erst das Panel, wir haben dann noch mehr Moderatoren, also das heißt ein Aushandeln und dann geht es wie weiter?
Dann ist der dritte Schritt, also quasi die Verabschiedung, also quasi final verhandelt. Also kann dieses System dann wirklich so ins Unternehmen gehen? Oder ist es nochmal wichtig, vielleicht einen Schritt zurückzugehen, den Hersteller zu befragen? Also was genau? Also ist es ausgeschlossen, dass beispielsweise wenn ich jetzt bei dem HR-Bereich bleibe, ja, Lebensläufe von bestimmten Personen nicht aussortiert werden? Also ist da wirklich dran gedacht worden? Keiner schwarzen Löcher entstehen zu lassen, sondern also wurde das denn aus verschiedenen Perspektiven angeguckt? Und falls das nicht der Fall ist, dann müsste tatsächlich nochmal also quasi nachjustiert werden oder also das Panel der Vielfalt kommt zu der Überzeugung, das System ist sehr gut durchdacht. Also im ersten im Moment, also quasi zu dem Augenblick bestehen keine Bedenken. Dann also kann das quasi dann kann das ins Unternehmen impliziert werden, muss aber natürlich weiterhin evaluiert werden. Und also dieser dritte Schritt, also das sehen wir eigentlich im Grunde als Selbstaudit, also eine Möglichkeit, wie Unternehmen sozusagen also in ihrem eigenen Betrieb, also quasi durch diesen dreistufigen Prozess zumindest ein Selbstaudit generieren können, um die Einführung von KI transparent zu machen. Also sowohl ihren Kunden gegenüber, aber auch also ganz besonders ihren Mitarbeitenden gegenüber.
Okay, und nochmal zum, also der AI Act sagt ja, dass zum Beispiel solche Recruiting-Anwendungen, KI-Anwendungen wirklich auch ein höheres Risiko beinhalten und die gar nicht einfach so eingesetzt werden dürfen, sondern tatsächlich einen Prozess durchlaufen müssen, der aber noch nicht so ganz ausgearbeitet ist, sondern noch ausgearbeitet werden muss. Wie steht das denn zu KIT? Also wäre das eine Option, solche Prozesse mitzugestalten, oder ist das ein Prozess, der mehr freiwillig von den Unternehmen gemacht werden könnte?
Also der AI Act ist ja noch nicht verabschiedet, also bis er dann verabschiedet wird. Also so wird's, ja, also ich hoffe, jetzt im Frühjahr ist es dann endlich soweit, aber aber auch dann, also wird's ja auf jeden Fall noch, also einige Zeit dauern, bis es dann ins deutsche Recht übersetzt wird. Und es bedeutet, also es gibt halt nach wie vor, also es wird eine Zeit lang noch eine Grauzone geben, also wo der AI Act zwar schon in Kraft ist, aber es quasi noch keine deutsche Rechtsprechung dazu gibt oder Rechtsgrundlage dazu gibt, wie er eigentlich umgesetzt werden soll. Und quasi im ersten Schritt haben wir uns daher dieses Selbstaudit zum Ziel gesetzt, damit Unternehmen überhaupt, also quasi schon mal, also eine Transparenz signalisieren können und quasi ein konkretes Verfahren haben. Aber natürlich, also unser Ziel ist es, also ein Zertifikat irgendwann möglichst zügig zu erarbeiten. Also dass es natürlich auch zertifizierte KI gibt, die das Zertifikat diversitätssensibel trägt. Also momentan, also ist das einfach noch zu früh, weil eben noch kein, weil die Verabschiedung eben noch dauert. Aber also wir haben das eigentlich von Anfang an mitgedacht und also Mitglieder aus unserem Konsortium haben auch an der KI-Normungsroadmap mitgeschrieben. Das war ja quasi, das ist ja quasi die Grundlage dann auch dafür für die Normierung in Deutschland. Also da gibt's auf jeden Fall also schon eine ganz aktive Mitarbeit. Aber also ich persönlich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, also dass es da in naher Zukunft so ein Zertifikate und natürlich auch Normierung dazu gibt, weil also welche andere Grundlage haben Unternehmen sonst, also wirklich darauf vertrauen zu können, dass insbesondere, was sie einkaufen, bestimmten Kriterien entspricht.
Ich finde immer bei dem, also wenn man über Bias spricht und KI, dann hat man Recruiting tatsächlich schnell im Kopf. Da weiß man einfach Name mit irgendwie, der auf einen Migrationshintergrund hindeutet, und es wird vielleicht eher aussortiert. Frauen, Männer hat man auch sofort ein Bild. Es gibt bestimmte Berufe, wo es halt bisher vielleicht mehr Frauen, mehr Männer gab. Aber wo greift denn Diversität noch so? Also das ist sowas ganz Plakatives immer, aber ich glaube, es geht ja um viel mehr als nur diesen sehr plakativen Fall Recruiting und wer für welche Stelle in Frage kommt.
Naja, ich bin ja eigentlich Fernsehproducerin. Ich komme ja eigentlich vom Bild. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Bereich auch, also die ganzen bildgenerierenden Systeme. Also das ist zum Beispiel auch, finde ich, gerade noch ein großes Problem, dass es da sehr viele Biases, Vorurteile in die Generierung von Bildern mit einfließt. Also gerade zum Beispiel Alterskategorien, aber auch Herkunft, also Hautfarbe zum Beispiel. Also da gibt's wenn man Bildverarbeitungssysteme benutzt, die KI auch mitbenutzen, dann zum Beispiel stellt man fest, dass es ganz schön schwierig ist, Bilder zu generieren, die über ein gewisses Alter hinausgehen. Also wenn man ältere Personen darstellen möchte, ist das ein Problem. Also wenn man Menschen mit bestimmten sozialen Hintergründen so darstellen will, dann werden einem also von der KI sehr gerne dann Menschen eher mit dunkler Hautfarbe angezeigt und sowas. So setzen sich ganz alte Stereotypen, also rassistische Stereotypen, also womöglich fort. Und ich finde, da muss es auf jeden Fall auch da also ich finde auch eine stärkere Aufsicht geben, also auch eine Kennzeichnungspflicht für so generierte Bilder. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bereich, der da zum Beispiel auch mit reingehört.
Ja, ich habe auch sofort so klassische Bilder vor Augen, die so von Bildgeneratoren gemacht werden von, ich weiß nicht, der Coffee-Date-Dad, so Barista-Typen. Und immer sind es so, naja, ich sag mal Mitte, Ende 30-Jährige, egal was man eigentlich will und coole, hippe Typen eigentlich auch und viel drumherum generieren die irgendwie nicht, es sei denn, man verlangt das vehement immer wieder.
Aber ich finde, da sieht man, ja, das stimmt total. Und ich glaube, kann man auch das Problem gut sehen mit der Diversität oder wo das Problem ist. Also ich meine, also wenn natürlich in den letzten, also Jahrzehnten, also unter jungen, erfolgreichen Geschäftsleuten, also wenn da halt, also jüngere Männer im Anzug so verstanden werden, die vielleicht vor einer Hochhausfassade stehen und dann irgendwie, weiß ich nicht, noch ein schnelles Auto fahren, dann ist das eben genau die Datengrundlage, die da ist. Und also wenn jetzt quasi neue Bilder generiert werden, dann nutzen die eben genau diese Datengrundlage. Ich meine, deswegen, also ist es eben so schwer, dass da was Neues bei rauskommt. Und das ist eben ziemlich problematisch. Und also ich glaube halt, dass es vor allem auch wichtig ist, dafür eine Awareness zu schaffen. Also ich glaube, die Bildbeispiele finde ich deswegen wichtig, weil das ist ja schon bei Bewegtbild, also für den Zuschauenden oft recht schwer einzuschätzen, ist es jetzt echt, ist es fake, also aus welcher Perspektive wird eigentlich was erzählt, was ich sehe. Und und ich glaube, darum geht's, also auch bei, also auch da, wo KI im Einsatz ist, es ist immer die Frage, also welche Perspektiven quasi hat die KI, also ist das eine sehr vielfältige Datengrundlage oder sind es womöglich nur einige wenige Perspektiven, die da als Datengrundlage drunter liegen? Und wenn das nur einige wenige Perspektiven sind, dann bedeutet das, dass es auf jeden Fall Blackboxes gibt. Also und die aufzudecken, das ist quasi der Ansatz auch von unserem Forschungsprojekt und auch ein bisschen der Ansatz von dem, was was mich persönlich quasi da bewegt, mich da zu engagieren, weil ich einfach glaube, dass das sehr, sehr wichtig für die BürgerInnenrechte in Zukunft ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, da hinzugucken. Also ich glaube, KI bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich bin auch überzeugt davon, dass die Technik das Potenzial hat, Entlastung zu schaffen und auch natürlich ein hohes wirtschaftliches Potenzial. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es unfassbar wichtig ist. Also gerade jetzt in diesem Zeitfenster, das wir jetzt haben, wo es quasi also in der Einführungsphase ist, also die richtigen Grundlagen zu legen. Also das
Sondern nicht alles, was möglich ist, ist gut, habe ich da immer im Kopf bei KI. Also vielleicht kann das ganz viel irgendwie und man könnte es für alles Mögliche benutzen, aber wir dürfen uns schon überlegen, wo wir es benutzen wollen und wo wir vielleicht sagen, nee, danke, in der Form nicht, das hilft auf Dauer gar nicht.
Total. Ich meine, das ist ja auch, also ich meine, vor der Herausforderung stehen wir irgendwie immer. Ja, also als Menschen, als aufgeklärte Menschen ja eigentlich immer. Also ich meine, es gibt ja viele Versuchungen, würde ich mal sagen. Also die letztlich halt auch womöglich zu schrecklichen Ergebnissen führen können, wenn sie übertrieben werden oder also vielleicht ist es auch sinnvoll, jeder Versuchung nachzugeben. KI, also ist natürlich eine sehr, sehr große Versuchung. Ich meine, das ist ja einfach eine ganz alte Menschheitsutopie. Also, dass es da einfach eine höhere Instanz gibt, die ganz anders wie Gott auch noch Menschen gemacht ist, also die womöglich steuerbar ist, mit der man eben all das jetzt in den Griff kriegen kann, was vielleicht bisher schiefgelaufen ist. Und ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, es ist eben kein göttliches Tool, sondern ein menschliches Tool. Und das bedeutet, es hat genauso viele Fehler wie alles andere, was bisher entwickelt worden ist.
Ja, mindestens. Nein.
Ich höre da ein sehr großes Skepsis raus.
Nein. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich sehe da auch ganz viel Potenzial und ganz viel Tolles, aber ich sehe da auch ganz oft sehr viel Übertreibung. Also sehr viel eine große Wette auf KI und was KI alles morgen kann. Und da bin ich einfach, dem stehe ich sehr nüchtern gegenüber. Ich lasse mich überraschen, was morgen kommt, berichte aber über das, was KI heute kann.
Total, total. Also dass es jetzt im Moment noch eine wahnsinnige Überschätzung gibt von KI, also das ist ja eindeutig. Ich finde, dafür braucht man sich ja nur die Zahlen anzuschauen. Also ich meine, auch wenn also das vielleicht also teilweise auch anders gewünscht wäre, aber momentan haben gar nicht so viele Unternehmen in Deutschland im Verhältnis KI auch tatsächlich im Einsatz. Aber das bedeutet nur, dass es so bleibt. Also ich glaube eben, wir sind gerade im Moment in so einer Orientierungsphase auch ein Stück weit. Also jetzt wird gerade viel ausprobiert und jetzt wird natürlich auch getestet, was lässt sich überhaupt wirtschaftlich vermarkten, was funktioniert. Also ich denke, also da wird in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr viel kommen. Deswegen ist es eben wichtig, jetzt die Weichen zu stellen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es auch ganz wichtig ist zu überlegen, dass weil es eben keine göttliche Instanz ist, heißt es, also alle Probleme, die wir in der analogen Welt nicht lösen, die werden wir auch in der digitalen Welt haben. Also das ist einfach ganz klar. Und deswegen, also finde ich, also ist noch viel wichtiger, sich gerade jetzt in der Zeit, wo wir quasi in so einer Umbruchphase sind, auch unsere quasi analogen Probleme anzugucken, weil das sind die Grundlagen für das, was in der digitalen Welt passiert. Naja, also ich meine, das ist ja eigentlich relativ logisch, sich das mal zu überlegen. Also es gibt quasi zwei Baustellen. Und idealerweise, also werden sie Hand in Hand abgearbeitet.
Genau. Wenn ich das machen möchte als Unternehmen oder Institution, dann kann ich mich an Sie wenden und kann sagen, können wir gemeinsam diesen Prozess anstoßen oder wie könnte man da vorgehen?
Genau, also wir freuen uns immer, wenn sich Unternehmen an uns wenden, also weil wir den KIT-Prozess natürlich gerne weiter in der Praxis ausprobieren wollen. Gerade im Moment also bin ich auch mit meiner Mitvorständin, auch eine der Initiatorinnen des Projektes, Annette von Wedel, dabei. Also wir bauen gerade eine Online-Plattform zum Beispiel auf, in der man die Schulung dann auch abrufen kann, also wo Unternehmen auch die Möglichkeit haben, ihre Mitarbeiter zu schulen. Unser Forschungsprojekt läuft jetzt auch noch bis Ende Juni. Da wird es auch noch eine Reihe von Veranstaltungen geben. Die nächste ist gleich am kommenden Montag. Ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber falls er da schon online ist, dann wäre die nächste Veranstaltung am 18. März in Berlin und unsere Abschlussveranstaltung ist am 7. Juni auf dem KI-Campus. Also und natürlich auf unserer Website www.kit-prozess.de. Da gibt's auch alle Informationen und auch die Kontaktdaten. Da helfen wir dann gerne weiter.
Das heißt, Sie begleiten Unternehmen eben auch in diesem Prozess oder ist es eher ein, ich schule Leute, die das dann selber anstoßen?
Also wir haben tatsächlich jetzt in den ersten 2 Jahren also eben unsere 4 Beispielunternehmen begleitet. Und jetzt, also in der verbliebenen Forschungslaufzeit oder Förderlaufzeit, sind wir jetzt dabei, also Schulungen zu entwickeln. Also auch, weil wir festgestellt haben, also dieser Aushandlungsprozess, also weil da eben auch einige Mitarbeitenden involviert sein sollten, also ist natürlich auch relativ kostenintensiv für die Unternehmen und auch zeitintensiv. Das bedeutet, also wir sind eigentlich gerade dabei, den Prozess und auch die Schulung weiterzuentwickeln, um quasi auch kleineren und mittleren Unternehmen die Möglichkeit geben, die Erkenntnisse umzusetzen. Und also deswegen entwickeln wir gerade vor allem Schulung für die Coaches der Initiative der neuen der INQUA, also dieser Initiative Neuer Qualität der Arbeit vom Bundesarbeitsministerium, die dann wiederum geschult sind, um diesen Prozess in die KMUs zu tragen. Also wir Trains the Trainer ist quasi das Stichwort, das probieren und testen wir gerade aus. Und also damit wir halt auch idealerweise nach Ende der Förderlaufzeit die Schulung und den Prozess auch wirklich in die Praxis bringen können. Weil also es ist auch mir ein ganz großes Anliegen, dass jetzt haben wir über 3,5 Jahre geforscht, dass das Ganze nicht zum Schluss in irgendeiner Schublade verschwindet, sondern also dass die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, halt auch wirklich Unternehmen zur Verfügung stehen. Also das ist gerade im Moment das, an dem wir arbeiten.
Du hast gerade gesagt, 3,5 Jahre geforscht. Hat sich mit diesem Aufkommen von ChatGPT und dem Boom dann nochmal was verändert? Ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage da viel größer geworden ist oder vielleicht auch einfach das Interesse oder dass die Leute das Ganze ernster nehmen plötzlich. Wie ist das? Wie habt ihr das total so empfunden?
Also ChatGPT, also es war ja, glaube ich, Anfang letzten Jahres, dass es so richtig so ein Hype ausgelöst hat und also dann auch einfach für eine große Anzahl von Menschen zugänglich war. Also das hat auf jeden Fall einen Hype ausgelöst. Also das ist, also ich glaube, dass es vielen Menschen, also gerade in Deutschland, klar geworden ist, künstliche Intelligenz ist was, das gibt's wirklich. Also ich finde nämlich auch das, was du vorher gemeint hast, also es wird so ein bisschen überschätzt. Ich glaube, das stimmt. Also in ganz vielen Bereichen ist das total richtig. Aber ich meine, was jetzt Textverarbeitungssysteme angeht, also da ist ChatGPT schon beeindruckend einfach. Also ich glaube halt einfach diese Schnelligkeit, mit der Texte zusammengestellt werden oder Präsentation oder Grafiken oder das ist halt einfach, das ist halt wirklich, also schon ein bisschen Magic und das fasziniert natürlich. Ja. Gleichzeitig sieht man den Texten oder liest man den Texten auch an, also dass es da schon auch noch ein paar Probleme gibt. Also ich finde, also ChatGPT hat sowohl die Vor- als auch die Nachteile recht transparent aufscheinen lassen und also allein die Tatsache, dass es ja auch ein Tool ist, was, glaube ich, nicht mehr weggeht, also wird die Diskussion auch andauern und sich weiter intensivieren.
Was glaubst du, wie steht es da um den Bias? Also ChatGPT hat natürlich ja auch seine Vorurteile, Stereotype. Lässt sich da was machen oder müssen wir das alle so hinnehmen?
Also ich würde mal sagen, der Gedanke der Aufklärung, der bleibt weiterhin aktuell. Also das ist im Grunde so wie mit den Versuchungen. Also ChatGPT also benutzt natürlich auch also eine alte Datengrundlage. Zudem war die Datengrundlage sehr eingeschränkt, gerade am Anfang, wo halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Texten die Grundlage war, aus der quasi sich das System bedient hat. Das wird ja ständig jetzt quasi aufgefüllt. Von daher erweitern sich auch ständig die Möglichkeiten. Aber im Grunde ist es schon notwendig, sich die Texte dann auch nochmal durchzulesen. Also es bleibt einfach, also ich denke, auch dieses Tool erfordert also quasi ein Stück weit menschliche Aufsicht. Also es ist notwendig, das nochmal durchzulesen, zu gucken, macht es denn Sinn? Also es steckt eine Stereotype-Biases drin, die ich auf gar keinen Fall haben will. Dann also bitte umschreiben,
muss ich hier rausmischen.
Oder vielleicht dann doch was Eigenes schreiben. Natürlich, ich denke, dass die Herstellenden sind zum Teil ja auch sehr bemüht, das zu ändern. Du hast ja ganz am Anfang das Beispiel genannt, wo das auch ein bisschen schief gegangen ist. Also vielleicht auch mal dann. Deswegen ist es eben auch so wichtig, also sich gerade mit dem Thema Schulung, Awareness zu beschäftigen, weil also dieses künstliche Intelligenz ist einfach auch also neues Tool, was schon auch einiges an Wissen verlangt. Und wenn es nur das Wissen ist, dass es notwendig ist, dann vielleicht auch noch mal ein zweites Mal hinzugucken, ob das alles so richtig ist, was da rausgekommen ist.
Das heißt, das ist ja im Grunde ein ganz schöner Abschluss auch. Wir müssen einfach immer wieder ein Auge drauf haben, was wo steht, was wo gemacht wird. Vielleicht im Unternehmen mal anstoßen, ob man, wenn man KI-Systeme nutzen will, ob man vielleicht so einen Prozess durchläuft. läuft oder im Privaten, wenn man ChatGPT benutzt, auch da ein Auge drauf haben, dass da nicht Stereotype wiedergegeben und wiedergegeben und wiedergegeben werden.
Ja, also auf jeden Fall. Also es ist eine Einladung, sich weiterhin mit der Welt zu beschäftigen und vielleicht auch ein Stück weit, also weniger passiv vielleicht auch die Entwicklung also zu beobachten, sondern tatsächlich auch mitzugestalten, weil momentan gibt es dafür noch die Gelegenheit. Also ich denke, das wird ja auch, wenn der AI Act jetzt mal verabschiedet ist, natürlich auch noch mal eine Diskussion in Deutschland auslösen, also wie denn jetzt eigentlich die Umsetzung aussehen soll. Und ich denke, klar, also auch wenn in Unternehmen KI eingeführt werden soll, dann empfehle ich natürlich auf jeden Fall den KIT-Prozess zu benutzen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn.
Sehr schön. Dann danke ich dir für die Informationen. Ich finde das auch ganz, ganz spannend, was da passiert und gerade so das Thema Diversität, wo es ja, das ist ja eine ganz deutliche, offensichtliche Schwachstelle von den Systemen. Deshalb, bin ich gespannt, wie man dem weiter begegnen kann. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast.
Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Thank you.